Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Wir kümmern uns heute vor allen Dingen um eines. Wir kümmern uns um schlechte Wortspiele rund um den Begriff Fisch. Also es wird um sowas gehen wie Rambazander. Es wird um sowas gehen wie Fisch verliebt. Ich finde besonders schön auch Einigkeit und Hecht und Freiheit. Oder auch eine Frau für Aale. Jetzt kommt die einzig schlechte Nachricht. Diese Wortspiele sind alle nicht von mir. Leider. Ich hätte es sehr schön gefunden. Die sind von dir, Heike.
Genau, die kamen mir gerade auch sofort sehr bekannt vor.
Genau. Lieblingsfisch, also da war jetzt schon sowas drin wie Zander, Aal und Hecht. Ja. Aha, hast du sowas wie einen Lieblingsfisch?
Ja, tatsächlich mag ich sehr gerne Makrelen. Ich esse sehr gerne Makrelen und ich finde, das sind sehr besondere Fische. Die mag ich einfach gern. Die gefallen mir.
Was ist der Geschmack an der Makrele so besonders?
Die hat sehr festes Fleisch und auch sehr fettiges Fleisch. Das ist ein sehr gesunder Fisch. Der hat sehr viel so Omega-3-Fettsäuren in sich. Und ich finde, das ist so, die sehen aus wie kleine Tiger. Die haben so wie so Färbungen wie Raubkatzen. Das gefällt mir irgendwie. Und die sind sehr gelenkig. Die mag ich.
Schwer Makrelen zu fangen? Mag ich.
Es geht. Die schwimmen meistens so im Schwarm und wenn man dann mal welche fängt, dann richtig. Dann wie, richtig viele.
Wie fängst du? Mit Netz oder mit Angeln?
Nee, mit Angeln. Jetzt, mit Handangeln.
Jetzt beweise ich natürlich direkt, wie wenig Ahnung ich vom Angeln habe. Also Handangel brauchst du ja, schon, da kannst du nicht mit dem Netz durchgehen.
Nee, einfach. Nee, also Makrelen fängt man tatsächlich so mit so einer langen Schnur, da sind dann mehrere kleine Haken dran befestigt und dann, wenn dann einmal so ein Strom vorbeischwimmt, dann beißen meistens gleich 4, 5 auf einmal an.
Heike Kortmann, du bist Journalistin und das ahnt man jetzt schon, du bist Anglerin. Du hast das Buch geschrieben, das eines dieser Wortspiele als Titel trägt, nämlich Fisch ja. verliebt. Was dich am Fischen, am Angeln reizt, was Angeln so spannend macht und wie du zum Angeln gekommen bist, das alles diese Woche in eine Stunde Talk Deutschlandfunk Nova. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, ich freue mich.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Stunde Talk, Heike Kortmann ist zu Gast. Heike, du bist Journalistin und Anglerin. Wer dich in deiner Profession kann man gar nicht sagen, es ist ja noch Amateurtum, was das Angeln
ja,
angeht.
Ja, auf jeden Fall,
es ist
meine
noch
zweite
auf Hobby,
Saison.
Auf Hobbyniveau. Wer das noch nicht mitgekriegt hat, was du machst und dich vielleicht noch nicht kennt, wird dich jetzt kennenlernen, denn auch du darfst bei uns kreativ am Anfang sein. Wir haben uns drei wahnsinnige kreative Möglichkeiten für Aktivitäten mit dir ausgedacht. Hier kommen sie. Hier steht, hallo, hier kommen drei, wobei, ihr müsst eigentlich Petri... Oh, Petri Heil ist es,
Petri
ne?
Heil, aber die jüngeren Angler sagen ja nur noch Petri.
Weil?
Ja, weil das Heil, das hat dann irgendwie vielleicht so einen komischen Beigeschmack,
Entschuldigung, so
gesagt.
In Deutschland, ja. Ist das international eigentlich?
Ich glaube nicht, gute Frage.
Ja, wegen des Heils frage ich gerade, weil andere würden es ja vielleicht nicht so negativ wahrnehmen.
Nee, weiß ich nicht. Also die jüngeren, die älteren Angler sagen alle Petri Heil noch und die jüngeren sagen alle Petri. Das okay. hat sich so eingebürgert.
Petri. Na dann. Also, hier kommen auf jeden Fall drei mögliche Aktivitäten für und mit dir. Die erste Möglichkeit ist... Besuch des Hümer-Museums in Bad Waldsee.
Aha, sehr gut.
Das spielt auf deine Herkunft an.
Ja.
Du kommst aus Bad Waldsee.
Ich komme aus Bad Waldsee, genau. Ich bin geboren in Ravensburg. Das liegt ein paar Kilometer entfernt, weil es in Bad Waldsee keine Geburtsklinik gab.
Die haben
Bad
da nichts.
Die haben da nicht so viel, aber die haben da zwei sehr, sehr schöne Seen. Das ist das Besondere auch an dieser Stadt.
Das heißt, da könntest du angeln?
Da darf ich sogar jetzt angeln. Ich habe nämlich seit letzter Woche, habe ich es tatsächlich geschafft, eine Tageskarte zu ergattern für den Bad Waldseer Stadtsee. Da freue ich mich schon drauf. Nächste Woche an Ostern werde ich das erste Mal die Rute ins Wasser halten.
Was kann man da angeln?
Da gibt es, glaube ich, alle möglichen Weißfische. Es soll, glaube ich, auch Zander und Hechte geben. Also ich glaube, ein größerer Hecht wurde auch schon gefangen dort. Das habe ich zumindest in der Schwäbischen Zeitung neulich mal gelesen, die mir meine Mutter immer ausschnittweise zuschickt.
Das heißt, Bad Waldsee, da sind wir in Schwaben unterwegs, das ist Baden-Württemberg.
Genau, Baden-Württemberg, also richtig tiefstes Oberschwaben.
Und häufig noch da? Also ist das noch Heimat zu Hause für dich?
Ja, sehr. Also ich habe da meine Familie, ich habe eine große Familie, viele Tanten, viele Cousins, Cousinen, die wohnen da alle im Umkreis von wenigen Kilometern und ich verbringe da unglaublich gern Zeit. Also ich mag das sehr gern, ich verstehe mich auch sehr gut mit meinen Eltern und bin sehr oft im Schwäbischen.
Ich glaube, das Einzige, wo, also außer dir und dem See, weshalb man Bad Waldsee wirklich kennen kann, ist tatsächlich, weil das, glaube ich, der Hauptstandort von diesem Wohnmobilhersteller
das stimmt,
Hümer
das stimmt,
ist.
Genau. Die Firma Hümer ist da angesiedelt.
Schon mal im Museum gewesen?
Noch nicht. Das steht tatsächlich noch an. Das ist noch eine Sache, die ich noch vorhabe. Aber das ist ja ganz oft so, wenn man in der Stadt wohnt, dass man die Hauptattraktionen oder Hauptsehenswürdigkeiten noch nicht besucht hat.
Wäre das nicht eigentlich eine gute Kombi? Also irgendein Wohnmobil für Angler? Also ihr müsst doch nah an Natur ran und...
Ja, ich kann mal fragen, ob sie vielleicht ein Sponsoring oder so machen.
Für die
ob ich
nächste,
vielleicht, genau,
für die nächste
ob ich vielleicht ein Fischmobil oder so bekomme. Das wäre es. Das ist eine gute Idee.
Zweite Möglichkeit, du hältst eine Lesung auf der Fisch und Angel. Ich vermute, das ist eine große Anglermesse und zwar aus Moby Dick.
Ah, okay. Ja, Moby Dick auch super. Habe ich ehrlich gesagt noch nicht gelesen, liegt aber auch zu Hause bei mir.
Wie, noch nicht gelesen?
Ja, ich weiß, sollte man wahrscheinlich. Als Anglerin sollte man. Aber
als Anglerin und als Journalistin?
Ist mir fast ein bisschen, ich habe jetzt neulich auch mal wieder das in der Hand gehabt und reingeblättert, ist mir fast ein bisschen zu kompliziert. Also ich komme nicht über die ersten
kannst
Seiten
ja hinweg. Kannst ja die Übersetzung lesen.
Ja, vielleicht die Übersetzung für ganz einfach gestrickt oder so.
Aber ich glaube, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist das auch so, dass diese Geschichte bei Moby Dick, die wir immer im Kopf haben mit Ahab und Moby Dick, glaube ich, nur einen Bruchteil des Buches irgendwie einnimmt oder so.
Genau.
Ne?
Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht so ganz genau, worum es geht. Ich weiß, dass sie diesen Wal fangen, aber ich glaube, das ist auch eher so eine Parabel. Steht ja, auch für was anderes, wie Hemingways Der alte Mann und das Meer.
Ja, oder du kannst wirklich was über wie gewinne ich Waltran oder irgendwie sowas lernen.
Ja genau, da geht es auch seitenweise drum, mit Sicherheit.
Dritte Möglichkeit, 3 Tage Schweigekloster.
Oh, ich weiß, worauf das anspielt, darauf, dass Angler schweigsam am Wasser sitzen. Also ich bin überhaupt kein schweigsamer Mensch. Alle, die mich kennen, würden auch sagen, die Heike, die redet schon, also mich kann man, glaube ich, auch nachts um 3 wecken und dann kann ich sofort eigentlich losquatschen. Ich habe das mal gemacht tatsächlich, Schweigekloster, aber nur im Rahmen einer Recherche. Und ich glaube, ich würde es nicht länger aushalten als einen Tag.
Warum?
Also das kann ich sofort.
Was hat das Schweigekloster mit dir gemacht?
Mit mir gemacht? Ja, das hat mich gelangweilt, um ehrlich zu sein. Also ich ruhe schon in mir selbst, glaube ich. Und das habe ich auch durchs Angeln so natürlich noch mehr gelernt. Aber Schweigekloster wäre gar nichts für mich. Also das kann ich schon mal ausschließen.
Von der Liste. Ist das denn so, dass, sagen wir mal, du gehst vielleicht ja mal mit anderen angeln oder so, dass wirklich so viel geschwiegen wird, wie man das so klischeehaft im Kopf hat?
Es ist total lustig, weil das ist natürlich ein Klischee und die meisten Klischees treffen ja eigentlich zu, aber beim Angeln, die meisten Angler, die ich kenne, sind sehr geschwätzig. Also die sind total gesprächig, die unterhalten sich auch sehr gern, auch beim Angeln. Ich weiß nicht, woher das kommt, dieses Klischee, aber ich könnte mir vorstellen, man darf natürlich, wenn man jetzt sehr nah am Ufer steht, darf man jetzt nicht laut losbrüllen, weil Fische können ja auch hören und Fische können dann irgendwie verscheucht werden, aber in der Regel kann man sich beim Angeln ganz normal unterhalten am Ufer und das machen auch die meisten.
Das heißt, dass die Leute zum Angeln gehen, weil sie Ruhe haben wollen, ist bestimmt auch, aber muss nicht der Hauptgrund für alle sein.
Genau, also ich glaube, es ist mehr so dieses Erlebnis mit der Natur. Also das habe ich für mich ja auch entdeckt, dass es einfach unfassbar entspannend und beruhigend ist, wenn man stundenlang in der Natur verbringt, wenn man stundenlang nicht auf sein Handy schaut und auch vergisst, wie viel Uhr es ist und dann irgendwann auf die Uhr schaut und merkt, man sitzt jetzt 6 Stunden schon am gleichen Ort. Also das ist so die, ich glaube, es geht mehr um Zeit, also den Faktor Zeit, wie schnell oder wie langsam Zeit vergeht und was das mit einem macht, dass man irgendwie so einfach nur mit seinen Gedanken oder mit seinem Angelfreund unterwegs ist und sich wohlfühlt. Aber unterhalten darf man sich schon auch dabei.
Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, also Schweigekloster ist raus, also entweder Hümer-Museum in Bad Waldsee besuchen oder die Lesung auf der Fisch und Angel aus Moby Dick, was reizt dich mehr?
Also dadurch, dass ich ja sehr oft sowieso in Bad Waldsee bin, das Hümer-Museum, das würde ich jetzt auch mal ausschließen, das habe ich dann irgendwann mal noch vor. Ich würde, glaube ich, tatsächlich aus Moby Dick lesen, weil ich auch sehr gern diese Angelmessen besuche. Das ist ja immer ein sehr, sehr interessanter Kosmos an Menschen. Und ich glaube, ich würde mich fürs Zweite entscheiden, aus Moby Dick vorlesen. Dann würde ich auch endlich das Buch kennenlernen, wäre ja auch nicht schlecht.
Deutschlandfunk Nova. 1 Stunde Talk.
Heike Kottmann ist zu Gast. Wir reden übers Angeln. Ich weiß, dass mein erster Gedanke war, ich hätte ihn nicht töten sollen. Ich habe meinen bisher einzigen und ersten Fisch in Norwegen getötet, wenn ich mich richtig erinnere und ich es jetzt richtig ausspreche, in Repborg. Das ist südlich vom Nordkap in Norwegen. Da waren wir mal unterwegs, waren am Nordkap und sind dann einen Tag noch weiter nach unten, nach Süden gefahren und haben dann da irgendwo geangelt. Und für mich war das überhaupt kein einfaches Unterfangen, erstmal diesen Fisch zu fangen. Frag mich nicht mehr, Heike, was für ein Fisch das war. Und ich weiß aber dann eben auch, dass ich in dem Moment ihn dann töten musste. Und das war so ein Fisch, ich zeige das dir jetzt gerade mal, das ist so eine, was sind das, 15 Zentimeter oder so?
15, 16, ja.
Genau, also ohne Anglermaß. Das ist ja nix eigentlich. Und mir ist es schon schwer gefallen. Dein größter Fisch, den du bislang gefangen hast?
Der größte Fisch, den ich bisher gefangen habe, das war eine Lachsforelle. Die war 49, knapp 50 Zentimeter lang. Und die hat 1,7 Kilo gewogen. Also das ist schon so ein richtiger Oschi. Also der hat schon ganz schön viel Kraft gekostet, den aus dem Wasser dann rauszuziehen. Und ja, aber ich muss dazu sagen, dass mich die ganze Geschichte dann mit dem Töten, das fiel mir am Anfang sehr, sehr schwer. Aber das kommt natürlich auch mit der Zeit und mit der Übung. Und da darf man als Anglerin dann auch nicht zimperlich sein.
Aber wie macht denn das bei so einem großen Fisch? Kommt der erst nochmal in einen Bottich und der wird mitgenommen und dann passiert's? Oder nee, ist das nee, was?
Das macht man direkt vor Ort, live. Also man ist, das Prinzip beim Angeln ist ja so, der Fisch beißt an und dann soll er sich müde schwimmen. Das heißt, man gibt immer länger Schnur und der Fisch schwimmt erstmal nochmal ein paar Meter weiter weg und dann holt man die Schnur wieder ein und irgendwann wird der Fisch dann so müde und dann ist er so halb betäubt und dann nimmt man den Kescher und holt ihn quasi vom Ufer aus in den Kescher und dann, und das finde ich immer sehr interessant, merkt der sehr ermüdete Fisch trotzdem, dass ihm jetzt gleich irgendwie Unheil geschieht und dann fängt er nochmal an wie wild zu zappeln und dann muss man ihn festhalten und bei so einem großen Fisch muss man ihn halt wirklich also so fast schon so zwischen die Knie schieben und mit beiden Händen festhalten und dann eben mit dem sogenannten Fischtöter, grausliges Wort, auf den Kopf hauen, zwischen die Augen.
Fischtöter ist?
Ein Fischtöter ist so ein Knüppel. Man kann auch, ehrlich gesagt, kann man auch, glaube ich, das Ende von einem Holzhammer nehmen.
Und also, zwischen die Augen, weil da irgendwie das Gehirn sitzt. Und
genau, und da wird der Fisch betäubt und dann kriegt er im Grunde nichts mehr mit, dann ist er kurz besinnungslos und dann muss man also sehr schnell mit einem sehr kleinen, scharfen Messer zwischen die Kiemen reinschneiden.
Hat das viel Übung gekostet?
Ja, also das ist tatsächlich, es fällt mir bis heute auch immer wieder schwer. Also weil vor allem, wenn ein Fisch sehr schön ist und eine tolle Zeichnung hat oder wirklich sehr um sein Leben kämpft und es sehr lange dauert, ihn in den Kescher dann zu bekommen, dann mache ich mir natürlich schon Gedanken drüber, muss das jetzt sein, dass ich den Fisch jetzt töte? Aber ja, die Übung macht es dann irgendwie dann doch einfacher, wie bei fast allen Dingen im Leben.
Ist sozusagen großer Fisch auch Anglererfolg? Oder ist es manchmal so, dass vielleicht ein kleinerer Fisch, der aber selten ist oder schwierig zu fangen oder so, einem eher so das Gefühl gibt, ein tolles Angelerlebnis gehabt zu haben?
Also ich würde ja sagen, das was du jetzt sagst, das würde ich unterschreiben. Also für mich wäre es jetzt ein Highlight, mal irgendwie einen Schlammpeitzger zum Beispiel
Hilf
zu fangen.
Hilf mir kurz.
Also Schlammpeitzger ist tatsächlich ein Fisch, der in Bayern lebt. Der kann sich irgendwie 7 Monate in Schlamm vergraben, wenn das Wasser zurückgeht und überlebt trotzdem noch. Also das finde ich ja irgendwie ein ganz spektakuläres Tier. Das heißt, den würde ich zum Beispiel sehr gerne mal fangen. Aber die meisten Angler sind doch schon sehr scharf auf die Trophäe, das habe ich gemerkt. Also die wollen wirklich den großen, großen Fisch fangen. Und dann halten sie ihn, lustigerweise muss man darauf achten, immer noch ganz nah in die Kamera ran, damit er nochmal 3 Zentimeter größer wirkt. Also als ich meine 49 Zentimeter Lachsforelle gefangen habe, der Fritz, mit dem ich unterwegs war, der das Foto gemacht hat, der hat dann auf Bayerisch mir zugerufen, ja, dichter an die Kamera ran, dichter an die Kamera ran. Und dann meinte, das sieht dann größer aus. Und dann habe ich schon gemerkt, was da so die Tricks sind.
Da weißt du auch, wie alles Influencer. Das sind die Angler-Influencer aus Bayern, die wissen, wie es geht.
Ja, ich denke schon, wobei der Fritz würde sich wahrscheinlich nicht als Influencer bezeichnen. Ich weiß gar nicht, ob der Fritz eine E-Mail-Adresse hat.
Gibt es sowas wie frustrierende Anglererlebnisse oder ist das eigentlich egal? Also weil man sagt, hey komm, wenn wir rausgehen und wir fangen nichts, ist trotzdem gut, ein Naturerlebnis Zeit verbracht zu haben? Oder ist es schon auch dieses, naja, wenn wir gehen, dann wollen wir was fangen?
Also es gibt frustrierende Erlebnisse, die gab es auch am Anfang bei mir wirklich en masse. Also das gerade das erste Erlebnis beim Angeln, das war wirklich der Horror. Also da habe ich irgendwie die Angel ausgeworfen und diese Schnüre sind ja unsichtbar. Und ich hatte auf einmal wirklich beim ersten Werfen, hatte ich sofort so einen Widerstand gespürt und dachte so, ach super, ich habe jetzt glaube ich einen Fisch. Es war bitterkalt und plötzlich irgendwie ziehe ich an der Angel und merke so irgendwie von oben fängt es an zu schneien. Dann hat sich halt einfach der Haken wirklich im Baum fest verfangen. Und sowas passiert, glaube ich, jedem Angler, vor allem auch am Anfang. Das ist natürlich extrem frustrierend. Aber als ich dann so die ersten Erfolge, also sprich die ersten Fische gefangen hatte und die ersten Erfolge hinter mir hatte, habe ich auch gemerkt, dass ich nicht so den allergrößten Ehrgeiz habe, Fische auch zu fangen. Also ich bin manchmal sogar ganz froh, wenn ich vielleicht keinen Fisch mit nach Hause nehmen möchte und denke, ach, war trotzdem einfach ein schöner Tag heute am Wasser, beruhigend. Und jetzt musste kein Tierchen dafür sterben. Deswegen manchmal finde ich das auch ganz in Ordnung.
Da können Sie auch wandern. Also warum angeln?
Ja, wandern, das wäre natürlich noch mit mehr Aktivität verbunden. Das wäre auch ein bisschen anstrengender.
Dann nimm dir was zu lesen mit und setz dich so irgendwie an den See oder so.
Ja, aber es ist ja trotzdem so diese Erwartungshaltung, dass doch jeden Moment etwas passieren könnte. Also man sitzt ja manchmal auch 2,5 Stunden irgendwo an der Stelle und es geht nichts und es passiert nichts und irgendwann holt man die Angel wieder rein und dann ändert man den Köder und wirft sie wieder aus Und man rechnet schon mit nichts mehr. Und diese Erlebnisse hatte ich auch. Und die sind großartig. Und plötzlich, zack, klingelt's. Und dann merkt man so, okay, die Schnur wird irgendwie rausgefahren. Und da ist jetzt tatsächlich ein Fisch dran. Und diese Erwartung, die macht mir einfach dann auch Freude.
Weil es doch darum geht, dass was passiert, dass Aktion da ist oder weil es einen in den Moment holt. Also beim Wandern kann man ja sagen, gut, du kannst die Natur wahrnehmen, aber die Gedanken können wahrscheinlich schon auch schweifen. Es sei denn, man macht jetzt anspruchsvollerweise die alpine Touren oder so, wo man auf jeden Schritt achten muss. Also geht es schon darum, dass so ein gewisses Spannungselement mit in der Situation ist? Oder was
ja,
machst du
mit
dich?
Sicherheit. Ja klar, das ist eigentlich ganz gut beschrieben. Also es ist so, man ist mit sich und seinen Gedanken so fast so meditativ irgendwie unterwegs. Und plötzlich, auf einmal muss man aber reagieren und muss ganz schnell auch irgendwie wieder Schnur einholen und die richtigen Handgriffe dann vollbringen. Und so diese Abwechslung, die finde ich eigentlich ganz gut. Und ich bin auch jetzt nicht gerade so der sportlichste Mensch. Ich bin eigentlich auch ein bisschen faul. Deswegen, ich mag das auch total gern, mit so einem Bierchen auf so einem Stuhl am Wasser zu sitzen. Und das, beim Wandern, das wäre gleich ein bisschen schwierig.
See, Fluss, Süß- oder Salzwasser?
Ach, alles. Also finde ich wirklich alles toll. Ich habe noch nicht so viel Salzwassererfahrung. Ich habe erst einmal im Meer geangelt. Das war großartig, das war wunderbar. Aber im Grunde mag ich gern auch Flüsse. Das ist ein bisschen anspruchsvoller, wenn dann so der Köder so wegtreibt.
Wegen der Bewegung
genau,
im Wasser.
Genau, wegen der Bewegung des Wassers und weil man den Fluss dann auch so ein bisschen genauer studieren und beobachten muss. Ich sitze aber auch sehr gern an einem ganz ruhigen See, wo man dann manchmal auch, wenn man genau darauf achtet und auf die Wasseroberfläche schaut, dann man sieht, dass einfach so ein Fisch irgendwo raushüpft oder dass ein Fisch tatsächlich um den Köder herum schwimmt. Das habe ich auch schon erlebt und trotzdem nicht anbeißt.
Du wohnst in München. Das heißt, du fährst dann raus und machst die Umgebung von München hauptsächlich zum weiß nicht, Angler-Location oder wo fährst du hin?
Also in München gibt es ja, im Umkreis gibt es ja wahnsinnig viele Seen und auch wunderschöne Seen. Es gibt den fantastischen Walchensee, das ist so ein, ich glaube, der tiefste See auch in Deutschland, so ein Alpensee mit spiegelglatter Oberfläche, glasklares Wasser. Das ist einfach wunderschön. Also wenn man dann so übers Boot schaut, über die Reling und man sieht so sein eigenes Gesicht auf der Wasseroberfläche, das gefällt mir schon auch sehr gut. Und die Isar ist natürlich auch ein toller Fluss, wobei ich die Isar nur befischen darf, nicht im städtischen Bereich von München, weil da gibt es die sogenannten Isarfischer und die haben also das alleinige Angel Exklusivrecht und es ist wohl auch so, dass es sehr schwierig ist, dort Mitglied zu werden. Derzeit wartet man, glaube ich, 5 bis 9 Jahre, heißt es, auf die Aufnahme in Angelverein.
Vielleicht kann so ein Buch wie Fisch verliebt dabei helfen, dich irgendwie prominenter zu machen und die denken sich dann, wenn wir die dabei haben. Oder vielleicht genau das Gegenteil, dass sie denken, oh nein, die verschafft uns viel zu viel Publicity,
ja,
das wollen wir nicht.
Ich bin mir nicht so sicher, genau. Ich bin mir noch nicht so sicher. Schmaler Grad. Letzte Woche war ich auf einer Veranstaltung von den Isarfischern im Jagd- und Fischereimuseum in München. Das war die Wahl zum Fisch des Jahres. Das war natürlich schon sehr interessant.
Und du gewählt worden?
Ich bin nicht gewählt worden. Nein, der Atlantische Lachs wurde Fisch des Jahres.
Dieses oder nächstes dann schon? Ist das
für
19?
Jahr, für 2019, genau. Und es war eine interessante Veranstaltung. Da habe ich dann ein paar von den Fischern kennengelernt.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Heike, kannst du dich an den Fischkontakt erinnern, der was in dir verändert hat? Also was ich damit meine ist, es würde jetzt kein Fisch essen an Karfreitag früher als zu Hause gelten, wo man denkt, ja, da gab es halt Fische oder so, sondern wo du gemerkt hast, das Tier, das macht oder das Ereignis oder so macht nochmal was mit mir.
Ja, tatsächlich, ich war 6 Jahre alt und war mit meinen Eltern auf Kreta im Urlaub und ich komme mit meinem Kleinen, also ich hatte immer so einen kleinen Kescher und so einen kleinen Eimer und bin schon immer sehr, sehr gern geschwommen, war also so ein richtiges Wasserratte, so ein Wasserrattenkind und dann habe ich einen kleinen Oktopus gefangen und habe es irgendwie geschafft, den in meinen Eimer zu buxieren und bin also an den Strand zurück und habe ihn meiner Mutter gezeigt, die total geschrien hat, weil sie es irgendwie ganz grauslich fand.
Kind, was hast du da?
Und ich war aber dann total stolz, weil ich so gemerkt habe, dass diese ganze Aufmerksamkeit dieser anderen Urlauber so auf mich gerichtet war und dass sie das irgendwie ziemlich krass fanden, dass ich da so einen Oktopus, war natürlich einfach nur Zufall, nehme ich an, den Oktopus da in meinem Eimer hatte. Und ich habe wirklich seither einfach so ein gewisses Faible für Fische entwickelt. Also für eigentlich alles, was so im Meer schwimmt und lebt, das fasziniert mich irgendwie.
Wie hat sich das geäußert? Also keine Ahnung, deine Bilderbücher waren dann Fischbilderbücher oder?
Auch, ja, also nicht unbedingt nur ausschließlich, aber auch. Ich bin einfach sehr gerne im Urlaub die ganze Zeit ins Wasser gegangen und war schnorcheln und tauchen und habe Fische versucht zu fangen mit dem Kescher. Also ich wollte auch eigentlich gerne immer ein Aquarium, aber das haben mir meine Eltern irgendwie nicht erlaubt. Also ich hatte einfach so ein gutes Verhältnis zu Fischen, aber vielleicht jetzt auch nicht überdimensional groß. Also das hat sich ja dann schon auch erst entwickelt, so nach und nach.
Gibt es so ein auslösendes Ereignis, wo du gemerkt hast, das ist nochmal echt ein Hobby, was ich ausprobieren will? Also manchmal gibt es ja so ein Interesse und dann gibt es irgendwen, der einmal sagt, ach komm, ich nehme mich mal mit oder keine Ahnung, erzählt einem was und man denkt sich, ach guck mal, der angelt, hätte ich gar nicht gedacht, vielleicht kann ich es auch ausprobieren. Gibt es sowas?
Eigentlich nicht. Ich hab tatsächlich die Idee, dass ich anfangen könnte zu angeln, hat sich eben durch diesen seltsamen Nebenjob, den ich hatte, ergeben. Also, dass ich irgendwie auf dem Fischmarkt in München gearbeitet habe. Dass ich dort angefangen habe, ist mit Sicherheit der Tatsache geschuldet, dass ich immer gerne Fische mochte. Aber das Angeln hat sich dann quasi aus der Arbeit im Laden ergeben, dass ich irgendwann dachte, ich kann Fische nicht nur verkaufen, ich kann sie eigentlich auch selbst fangen.
Hast du Leute dann angesprochen und gesagt, ich will es mal ausprobieren, nimmt mich mal einer mit? Oder ist das beim Angeln so, dass man einfach, keine Ahnung, man kann sich ja googeln und geht dann alleine los?
Ja, ich hatte das große Glück, dass mein Kollege bei mir aus dem Büro, der hat schon länger den Gedanken in sich getragen, mit Angeln anzufangen. Und der hat dann irgendwann so gesagt, Mensch Heike, wenn du jetzt hier so auf dem Fischmarkt arbeitest, dann könntest du doch auch irgendwie gleich den Angelschein machen. Und ich so, ja, da habe ich auch schon dran gedacht. Und dann haben wir uns schlau gemacht und gesehen, dass wir eben in Bayern so einen Fischereischein braucht zum Angeln. Das heißt, man darf gar nicht, das wusste ich vorher auch nicht, man darf gar nicht mit Freunden mitgehen und es dann selber mal ausprobieren. Ich kannte bis dahin auch überhaupt keinen einzigen Angler. Also das muss ich auch ehrlich sagen. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn, dann machen wir es richtig. Dann lernen wir für diese Prüfung und dann lernen wir für den Schein. Und dann gehen wir angeln.
Schwer? Also oder ist wahrscheinlich ein bisschen Artenkunde und wo kommt was vor? Also die Flora und Fauna des Fischseins?
Ja, Gewässerkunde, Fischkunde, es gibt Gerätekunde. Also es war schon nicht so
Geräte
ganz ohne.
Oder Gräte?
Gerätekunde. Ah, nicht schlecht. Nee, Gerätekunde. Interessant finde ich, dass man für den, also man muss irgendwie 1000 Prüfungsfragen gibt es insgesamt und davon werden einem 60 gestellt und 45 muss man richtig beantworten. Also es ist schon so ein Paket. Ich habe da schon ein paar Wochen drauf gelernt. Das Schwierigste fand ich einfach, dass es in Bayern 90 verschiedene Fischarten gibt. Und klar, ich kannte so Forellen, Saiblinge, Karpfen, aber ich kannte eben keinen Schlammpeilsker und ich kannte auch keinen Huchen. Und ich kannte keine Rußnase und keinen Frauennervling. Also da gibt es ja einfach so die witzigsten Fische. Und die alle auswendig zu lernen, das war schon anspruchsvoll. Also ich habe am Anfang gedacht, das schaffe ich nicht. Als ich in diesem komischen Kurs saß, da dachte ich so, das wird echt sehr, sehr schwierig. Aber irgendwie schafft man es ja dann doch.
Ist das Wissen dann irgendwann weg? Also weil man so denkt, man kennt dann hinterher noch die 30, 40 Fische, auf die es dann auch ankommt im Alltag? Oder ist das so ein Wissen, was dann einfach tief drin ist und man erweitert es eher, weil einem ja das Feld auch interessiert?
Also ich habe natürlich schon viel in mein Kurzzeitgedächtnis reingepaukt, das muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube, heute wüsste ich das Schonmaß von der Rußnase, wüsste ich jetzt zum Beispiel nicht mehr.
Ach komm, Heike.
Nee, also das tut mir jetzt leid. Ja. Ich hoffe, Roman hört das nicht, mein Fischlehrer. Aber das wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Aber so die Basics, die bleiben schon natürlich im Kopf. Also die wichtigsten Dinge.
Was heißt das denn, wenn du vorhin gesagt hast, die junge Generation sagt sozusagen noch Petri? Was ist denn die junge Generation, die angelt?
Also ich habe das so beobachtet, dass so in den letzten Jahren immer mehr so Städter und so, ich würde jetzt mal sagen, so die klassischen Hipster auch so zum Angeln gefunden haben.
Erst haben sie die Städte durchgentrifiziert, genau. Dann den Flat White getrunken, jetzt wird geangelt.
Ja, ganz genau. Also es gibt eben so für mich zwei Arten von Anglern. Es gibt so die klassischen, die älteren, ein bisschen behäbigen, die auch vor allem auf dem Land leben und dann gibt es eben so diese jüngere Generation, die so ein bisschen nachzieht und die das Ganze auch mehr so als Lifestyle vielleicht betrachtet. Also vielleicht auch ganz bewusst sich sagt, und das habe ich ja auch bei mir beobachtet, es ist einfach schön, sich ein bisschen aus dieser digitalen Blase rauszuziehen und wirklich einfach mal wieder Naturerlebnisse zu haben. Und
das heißt, zu denen würdest du dich auch eher zählen?
Ja, also ich mache das nicht aus Stylegründen. Ich angel schon tatsächlich, weil ich einfach einen Fisch auch essen will. Also ich habe noch nie einen Fisch gefangen, den ich nicht selbst gegessen oder wirklich verschenkt habe zum Essen. Also ich würde jetzt nie einen Fisch fangen, einfach nur so, weil es für mich ein Sport ist und weil ich das irgendwie cool finde, einen Fisch auf dem Foto auf Facebook zu posten, sondern ich nehme das schon auch sehr ernst. Also ich will den dann auch verspeisen. Aber rein generationsmäßig würde ich mich natürlich zu den jüngeren, urbanen zählen, obwohl ich jetzt kein Hipster bin, glaube ich.
Gibt es einen Clash? Also wenn du sagst, es gibt schon die ältere, du hast selbst gesagt, behäbigere Generation und jetzt kommt eine jüngere Generation dahin. Ist das so, guck mal, jetzt kommen die, weil sie so auf Natur machen wollen und eigentlich verstehen die das Wesen des Angelns doch gar nicht so richtig?
Ich glaube, dass die meisten Angler, die sind gar nicht so die Hinterwäldler, für die man sie vielleicht halten könnte, die Älteren. Ich glaube, dass die sich auch freuen. Also jeder Angler liebt ja Fische, jeder Angler liebt sein Hobby und denkt ja, das Angeln ist das Größte. Und ich glaube, wenn so Gleichgesinnte kommen und die auch noch jünger sind und auch sagen, hey, wir führen das fort und wir helfen euch auch in diesen Vereinen mit der Vereinsarbeit, dann habe ich jetzt eigentlich noch keinen Clash so erlebt. Also das andere, was viel mehr auffällt, ist, dass es kaum Frauen gibt. Also ich habe noch keine andere Anglerin getroffen. Das ist eigentlich mehr der Clash, dass die meisten Angler irgendwie immer total überrascht sind, wenn sie mich dann sehen, ob das auf der Messe oder am Wasser ist. Dann denken die immer, ich bin so Staffage und bin so die Begleitung des Anglers oder meines Angelfreundes. Und wenn ich dann selber irgendwie anfange zu angeln, dann sind die erstmal ganz baff und erstaunt.
Wie reagiert denn dein Umfeld? Also wenn du jetzt, keine Ahnung, vor allen Dingen dann eben natürlich mit Freundinnen drüber redest, ist nicht eine dabei, die man sagt irgendwie, komm Maike, ich komm mal mit, ich guck mir das an.
Nee, keine einzige. Die finden das ein bisschen eklig potenziell, Fisch in die Hand zu nehmen, Fisch irgendwie zu schlachten. Die bewundern das schon auch, also meine engen Freundinnen, die sagen schon auch, das ist cool, dass du das machst, aber da wollte noch keine einzige, wollte mit ans Wasser. Da müsste ich mal überreden. Also ich war bisher nur mit Männern beim Angeln. Tja.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Stunde Talk, Heike Kottmann ist zu Gast. Heike, wie viele Angeln besitzt du?
Noch nicht genug. Ich habe gestern
so eine typische Angler-Antwort.
Ja, es gibt ja so einen lustigen Spruch irgendwie. Irgendein Angler hat mal irgendwo auf Facebook gepostet, er hofft nur, dass nach seinem Tod seine Frau nicht rausfindet, was er wirklich für seine Angelausrüstung bezahlt hat. Das fand ich schon ganz lustig.
Weil die teuer ist?
Ja, nee, weil man einfach zu viel kauft. Es gibt einfach kein Ende. Also man braucht immer noch mehr, man braucht immer noch was Neues und man muss sich quasi die ganze Zeit mit Equipment bewaffnen. Also ich habe jetzt eine Teleskoproute, die kann man so ausfahren und dann habe ich noch zwei Steckruten, also drei. Aber wie gesagt, nicht genug. Ich bin schon kurz davor, die vierte zu kaufen.
Aber weil die dann eine andere Anwendung ermöglicht oder weil es ein Statussymbol, ich hab's noch nicht.
Also ich befürchte ja, das ist totaler Quatsch. Man könnte wahrscheinlich mit einer sehr einfachen Angel und mit einer halbwegs ordentlichen Rolle und einer halbwegs ordentlichen Schnur könnte man auch wahrscheinlich tolle Erfolge erzielen, aber ich habe einfach gemerkt, dass man natürlich, man überlistet ja den Fisch beim Angeln oder man versucht es zumindest. Das heißt, es ist immer so ein bisschen so ein Kampf, ja. Man denkt immer, Mensch, ich müsste vielleicht noch mehr auf den Köder draufpacken und dann kann der Fisch irgendwie nicht mehr widerstehen und muss reinbeißen. Das heißt, es ist immer so ein Hin und Her, so ein Struggle, dass man einfach sich immer noch mehr Equipment drauf schafft.
Was bringt denn eine gute Angel mit? Also wahrscheinlich sowas schon auch wie, die muss gut in der Hand liegen, die muss wahrscheinlich auch ich vermute sowas wie Körpergröße und Statur.
Ja, es gibt für verschiedene Fische gibt es natürlich einfach verschiedene Angeln. Also man braucht jetzt für einen Hecht natürlich, der ein sehr starker Fisch ist, so ein Räuber, der auch zieht. Da braucht man natürlich eine, die sich besser biegen lässt und die so ein bisschen mehr aushält. Jetzt für eine kleine Forelle. Genau, ja, zum Beispiel, ja, genau. Und und für eine Forelle braucht man jetzt eher so eine ganz dünne, wo man dann auch gleich merkt, weil so eine Forelle vielleicht nur so ein bisschen am Haken zieht, dass man auch sofort reagieren kann.
Also eine Sensibilität muss einfach da sein.
Genau, eine Sensibilität, dass man das auch dann direkt merkt. Und dann gibt es natürlich noch alle möglichen Tricks. Man kann sich ja auch, es gibt ja auch die klassische Anglerpose, man setzt sich in so einen Stuhl rein und schläft vielleicht auch irgendwann ein. Und die Angel steckt auf so einem Rutenhalter direkt am Ufer. Und da gibt es also so kleine Glöckchen, die kann man dann oben auf der Spitze, kann man die befestigen. Und beim kleinsten Fischkontakt, wie es so schön heißt, fängt die an zu klingeln. Und der Angler wacht auf und hat, wenn er Glück hat, kann er noch nach der Angel greifen. Und die Angel treibt nicht aufs Wasser raus. Habe ich auch schon erlebt.
Also wie viel Angel hat so ein normaler hätte ich jetzt mal gesagt, aber jemand, der etwas länger dabei ist, so, das wäre vielleicht die bessere.
Also wenn ich nach 2 Jahren, das ist meine zweite Saison, die jetzt gerade sozusagen im April begonnen hat, jetzt kurz vor 4 Angeln stehe, dann würde ich sagen, so die richtigen Profi-Angler, also 10 aufwärts mindestens.
Sag mal, also kannst du sagen, wie viel du investiert hast bereits in dein Hobby? Also jetzt gibt es wahrscheinlich keine Liste zu Hause, aber nur, oder was kostet eine Angel, um mal so eine Forschung
kann
zu...
Kann ich wahrscheinlich nicht sagen, damit ich nicht für verrückt gehalten werde.
Also, nein, aber ist das eine dreistellige Summe? Also du,
das ist so eine mittlere dreistellige Summe, wenn man
also
jetzt
also 300-400 Euro für eine vernünftige Angel muss man schon ausgeben.
Ach so, nein, die Angel kostet gar nicht so viel. Okay. Du kriegst auch eine Angel für 38 Euro. Mhm. Die Rollen sind eigentlich das wirklich teure. Mhm. Die sind natürlich so ein bisschen technischer. Die muss man dann an der Angel befestigen. Die kosten so 100 Euro aufwärts. Und dann halt dieses ganze Kleinzeug, dann braucht man halt dann da wieder einen Köder für 4 Euro, dann braucht man irgendwie so einen riesen Gummifisch, um einen Hecht zu fangen, der kostet dann halt gleich 35 und da kommt schon was zusammen.
Hast du so eine Weste? Sorry, wenn ich ab und zu ein bisschen im Klischee unterwegs bin, hast du so eine Weste, wo dann so alles reinpasst?
Ich hätte gerne so eine Weste, ehrlich gesagt. Aber es gibt quasi überhaupt keine Angelmode für Frauen, weswegen ich jetzt tatsächlich auch noch keine habe.
Marktlücke.
Ja,
Marktlücke. Modelabel entwickelt.
Vielleicht. Also ich hätte gern so ein bisschen eine taillierte und ein bisschen eine besser sitzende. Deswegen habe ich noch nicht zugegriffen. Aber es würde auf jeden Fall Sinn machen, die Sachen alle am Körper zu tragen.
Also man braucht, klar, Gummistiefel braucht man irgendwie, also ein vernünftiges Paar Schuhe. Dann braucht man vielleicht irgendwie eine Weste, Angeln. Köder, Rollen.
Kescher braucht Kescher. Man auch. Sehr wichtig. In Deutschland darf man nur Fische mit dem Kescher an Land holen.
Also darf sie nicht von der Angel sozusagen.
Genau, also nicht so wie Huckleberry Finn, wie man das so kennt. Süß zieht der so den Fisch an der Angel raus, an der Schnur, sondern man muss die richtig erst in den Kescher reinschwimmen lassen.
Was
also
braucht
das braucht man noch. Fischtöter natürlich.
Ah, das ist der Knüppel.
Und natürlich den Fischereischein. Also es gibt ja auch immer wieder so paar strenge Gesellen, die sich an den Ufern aufhalten, andere Angler, die dann einen auch kontrollieren und dann sagen, wir möchten bitte deine Tageskarte sehen und wir möchten deinen Fischereischein sehen. Und dann muss man
den muss man bei sich tragen.
Den muss man immer bei sich tragen, ja. Also den braucht man schon.
Führerschein und Fahrzeugpapier.
Genau, bitte. Das ist so der Führerschein für Angler.
Rezepte?
Ja.
Also liebt sowas, Lieblingsrezept oder so?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja, seit ich mit Angeln begonnen habe, mich ja auch wahnsinnig viel mit dem Thema Fisch und Fischessen auseinandergesetzt. Deswegen habe ich auch mit der Zeit wahnsinnig viele Rezepte gesammelt. Ich habe ja vorhin gesagt, ich mag Makrelen wahnsinnig gern. Ich habe ein super Makrelenrezept erfahren und zwar, indem man einfach die Makrele den Kopf abschneidet und das Rückgrat raustrennt und sie dann so aufklappt wie so ein kleines Plätzchen und dann mit so einer Marinade aus Senf und Zwiebeln und Petersilie einreibt und dann auf der Hautseite grillt ein paar Minuten. Also das schmeckt wirklich fantastisch. Hat mir ein alter Franzose am Atlantik, an der Atlantikküste verraten, die Makrelenplätzchen.
Also Makrele, was kennt man sonst noch? Was isst man schon nochmal?
Also ich habe mich jetzt mehr so auf die heimischen Fische auch konzentriert.
So,
also,
wie ist der vorhin, der sich so eingräbt?
Der Schlammpeitzger. Ja, ich weiß nicht, wie er schmeckt.
Der schmeckt doch ein bisschen muffig dann,
könnte sein, ja, wie so ein Karpfen. Karpfen schmecken ja auch so ein bisschen modrig. Bin jetzt auch nicht so ein riesen Karpfen-Fan, aber sonst Forelle, Saibling. Ich versuche ja wirklich auch in letzter Zeit viel weniger so Lachs und Thunfisch zu essen. Und
einfach
weniger.
Aus ökologischen Gründen.
Genau, weil ich glaube, so irgendwie die Überfischung fängt ja auch schon beim Einkaufen an, die Überfischung der Meere. Man kann dem schon ein bisschen entgegensteuern, indem man halt einfach sagt, dann mache ich jetzt halt heute kein Lachs-Tatar, sondern ein Forellentatar. Schmeckt genauso gut, wenn nicht sogar besser.
Kommen deine, wenn deine Freunde zu dir kommen und Heike kocht oder Heike ist mal dran mit Kochen oder so, dann gibt's Fisch?
Ja,
oder?
Heike ist oft dran mit Kochen. Ich lade sehr gerne ein, ich mache gerne so Dinnerpartys.
Und die kommen schon nicht mehr, weil alle denken, oh komm, jetzt macht die wieder Fisch.
Ja, es gibt immer Fisch. Es gibt tatsächlich eigentlich immer Fisch. Fischsuppe oder eben Lachs-Tatar oder Pulpo, den ich irgendwie geschmort habe. Also das ist jetzt so ein bisschen natürlich auch mein Markenzeichen. Und ich kriege auch jetzt zu jedem Geburtstag und zu Weihnachten kriege ich jetzt auch nur noch so, das ist einfach fast ein bisschen schade, so Fisch, kleine Fischtierchen und irgendwie.
Aber da brauchst du schon Leute, die sich damit auch auskennen, damit es auch zu dir passt.
Ja.
Nichts ist ja schlimmer als Amateure schenken, Menschen, die sich mit was auskennen, irgendwas nach dem Motto, du fisch doch deshalb. Und dann kommt da irgendwie sowas.
Aber
und
das Lustige ist, die schenken mir ja kein Equipment, worüber ich mich wirklich freuen würde, sondern die schenken
so Nippes.
Die schicken mir so Nippes, halt einfach so Plastikfischchen und
Fisch
so ein Stift in Fischform und so. Also das hat jetzt wirklich überhand genommen.
So Leute, wenn ihr das hört.
Genau, an dieser Stelle bitte nächstes Mal irgendwie keine Fischgeschenke mehr.
Nächster Fischtrip?
Ja, ist geplant, tatsächlich direkt nach Ostern.
Also wir zeichnen das kurz vor Ostern jetzt gerade auf, genau.
Ja, genau, also nach Oslo geht es und dann in eine einsame Hütte. Das wird wirklich eine Herausforderung. Die liegt an einem kleinen See, mitten im Wald, 29 Kilometer vom nächsten Ort entfernt, also mitten im Nirgendwo. Ohne Strom, ohne Wasser, ohne Handyempfang und dann dort eine Woche lang auf Hechte, Zander und Barsche gehen.
Das allein?
Ist so, nein, ich habe zum Glück ja irgendwie Angelfreunde gefunden und da gehe ich also mit meinem Kollegen und Angelfreund Alexis, fliege ich dahin. Da freuen wir uns schon sehr drauf.
Na, mach das zur zweiten Woche. Ganz Handy genau. Bleibt wirklich aus.
Ja, ich befürchte, das Handy bleibt nicht aus, sondern das Handy wird nach 2 Tagen den Saft aufgeben und dann wird es noch schlimmer, wenn wir dann keinen Empfang mehr haben und niemanden mehr erreichen. Aber das ist schon, glaube ich, also es ist genau das unser Ziel. Wir arbeiten irgendwie viel und das Ziel war einfach da wirklich eine Woche lang nur angeln und nichts tun.
Hältst du das durch, wenn du hier unter der, keine Ahnung, am Wochenende mal angeln gehst und sagst, ja, Handy eigentlich aus oder...
Schaffe ich. Nee, das schaffe ich tatsächlich. Ich vergesse es, weil irgendwie, man denkt ja auch, beim Angeln passiert nichts und das stimmt auch zum einen, aber es ist auch ganz oft so, dass man dann doch beschäftigt ist. Man guckt auf die Wasseroberfläche, man beobachtet den Wind, man wechselt dann irgendwie den Haken und man muss irgendwie nochmal so kurz gucken, ob man an der richtigen Position ist. Also man ist beschäftigt mit Nichtstun auch oft. Mhm. Und ich lasse das Handy bewusst im Kofferraum meistens und das vergesse ich dann auch. Ich vergesse die Zeit und ich vergesse auch, dass mich niemand erreicht. Und ich habe es noch nie erlebt, dass ich zurückgekommen bin und irgendwas wirklich Dringendes, Wichtiges war. Das ist halt dann doch wieder nur so eine WhatsApp-Gruppe, die sich meldet.
Und was schenken wir Heike beim nächsten Dinner? Ja, irgendwie Fisch servieren genau. Oder so. Ja. Gibt es, wenn du dir einen Ort wünschen dürftest und sagen würdest, da würdest du gerne mal angeln, mal jenseits von dem Oslo-Trip oder Ecke Oslo. Gibt es sowas irgendwo? Das ist keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus, so ein Angel...
Angel-Eldorado. Also Angel-Eldorado liegt eigentlich, ehrlich gesagt, bei mir vor der Haustür. Ich würde tatsächlich gern... mal in Bad Waldsee am Schlosssee angeln. Aber der ist tatsächlich ausschließlich für Mitglieder des Fischereivereins reserviert und ist auch sehr schwierig, da Mitglied zu werden. Aber ich träume auch wirklich davon, mal nach Alaska zu fliegen. Das würde ich auch sehr gerne
machen.
Das wäre
dann doch Lachse angeln?
Das wäre dann natürlich auf Lachse und das ist schon nochmal so irgendwie so eine besondere Erfahrung, glaube ich. Da würde ich tatsächlich sehr gerne auf so einem richtigen Fischtrawler festmachen und dann so vielleicht ein paar Tage raus.
Aber das hältst du auch durch, du bist nicht irgendwie seekrank oder so?
Ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich glaube, ich kann mich dann zusammenreißen. Das wird schon gehen. Ich bin nicht so zimperlich.
Sagt Heike Kortmann. Hat das Buch geschrieben, Fisch verliebt. Da geht es um Fischerlebnisse, Fischrezepte, Fischequipment. Und hat so ein bisschen davon erzählt, wie die Faszination überhaupt zum Fischen und zum Angeln. Sagst du eigentlich Fischen oder Angeln? Ich sag's auch mal so gerade, merke ich.
Ich sag lieber Fischen. Ich finde, ich mag das Wort irgendwie.
Es ist aber nicht sozusagen lieber. Besetzter oder irgendwie
nee,
sowas.
Nee, also ich glaube, dass man die Profi Fischer, also die quasi industriell irgendwie auch und wirtschaftlich Fisch fangen, die nennt man, glaube ich, eher Fischer. Angeln ist, glaube ich, eher das Hobby. Aber ich sag beides und mag Fischen eigentlich lieber als Begriff.
Und darüber, was sie daran fasziniert, hat sie erzählt. Diese Woche, Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Talk. Schön, dass du da warst.
Ja, vielen Dank.
Ihr könnt das Ganze, sehr gerne, ihr könnt das Ganze hören bei uns entweder auf der Homepage natürlich im Stream deutschlandfunknova.de oder im Podcast von eine Stunde Talk, wo immer ihr euch den Podcast runterladet. Und ich bin nächste Woche wieder da. Sven Präger, macht's gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.